Hallihallo allerseits. Zeit für unser Abendgebet. Ja, ihr Lieben, heute beschäftigt mich ein Thema schon den ganzen Tag. Und wer den Podcast bereits gehört hat, der ahnt es schon. Es geht um die Enthüllung einer langen Liste von Namen von Journalisten, vornehmlich von ARD und ZDF, die sich, um es vielleicht ganz salopp zu sagen, von der Bundesregierung, von den verschiedenen Ministerien haben kaufen lassen. Also das heißt, dass sie nicht nur Veranstaltungen moderiert haben gegen hohes, vierstelliges, manchmal fünfstelliges Honorar, sondern sie haben auch Nachwuchs ausgebildet, eben auch für Ministerien und sind damit ganz klar einen Weg gegangen, der nicht zulässig ist. Das ist meine ganz klare Meinung dazu, nämlich sie haben sich gemein gemacht mit der Politik der Bundesregierung. Es ist ja nicht möglich, dass jemand, der von einem hohen Wirtschaftsminister bezahlt wird für seine Arbeit als Journalist, dass der von alleine über dieses Ministerium gerne kritisch berichten will. Es ist dadurch eine Art Abhängigkeit entstanden. Und wenn man das feinstofflich betrachtet, es sind Fäden gesponnen worden zwischen diesen beiden Parteien, die existieren, die auch nicht durchgeschnitten werden können, so ohne weiteres, außer es ist eine Hauruck-Aktion, in dem ein Journalist nicht mehr mit seiner Seele das Ganze ausmachen kann und an die Öffentlichkeit tritt und sagt, so und so, ich habe so und so viel Geld bekommen und ich bereue das. Dann schneidet man solche Fäden wieder durch, dann ist die Verbindung wieder unterbrochen. Aber das dürfte oder das ist nicht der Fall, denn keiner der Journalisten hat sich bis jetzt gemeldet. Ich möchte das Abendgebet nicht dafür benutzen, jetzt gegen einzelne Menschen zu bashen oder mich zu Kritik hinreißen zu lassen. Denn darum geht es auch in unseren Abendgebeten nicht. Es geht aber um die Gefahren der Jetztzeit. Und diese Gefahren, die kommen aus dem Dunkel. Das Dunkel, ganz klar, ist beherrscht vom Teufel, von Luzifer. Luzifer ist der größte Widersacher gegen Gott, gegen die Schöpfungsgesetze. Luzifers Ansinnen ist es, so viele Menschen wie möglich ins Dunkel hinüberzuziehen, weil er diesen Kampf zwischen Licht und Dunkel gewinnen will. Er wird ihn nicht gewinnen, er kann ihn nicht gewinnen, aber im Moment hat man das Gefühl, als ob er sich aufbäumt und seinen Rachen aufreißt wie ein großer, böser, gefährlicher Drache und laut schreit, dass alle in Angst erstarren. Was sind denn seine Verführungsmechanismen? Es ist ja nicht so, dass Menschen, die jetzt vom rechten Weg abkommen, egal in welchem Beruf sie tätig sind oder was sie tun oder wer sie sind, dass die vorsätzlich sagen, oh ja, ich diene jetzt dem Dunkel, das ist eine feine Idee, sondern ha, die Verführungsmechanismen, die laufen anders ab. Es heißt verführen. Also er führt, Luzifer führt die Menschen auf einen falschen Weg, indem er ihnen schmeichelt, sie umgarnt. Wir hören oft in den Wegbereitergeschichten oder auch in der Bibel, wie der Versucher kommt, die Menschen versucht oder zu versuchen sucht, indem er ihnen Schmeicheleien ins Ohr flüstert. Zum Beispiel mein altbekanntes Thema Frauen und die Karriere. Wie hat man es geschafft, aus dem einst wirklich konservativen deutschen Familiensinn, der noch so in den 60er und 70er Jahren geherrscht hat, die Frauen aus dem Haus herauszuführen, sie dazu zu verleiten, ihre Kinder wegzugeben in fremde Hände, auch sehr früh schon, indem man ihnen ins Ohr geflüstert hat, du bist viel mehr wert, in dir steckt Großes, du bist immer noch nicht gleichberechtigt, aber das alles steht jetzt auf dem Plan für dich. Du sollst jetzt auch Karriere machen, nicht nur die Männer. Und du wirst dein eigenes Geld verdienen. Du wirst unabhängig sein und so weiter und so weiter. Es ist auch ein Stück Eitelkeit, bei der so manche Frau schwach geworden ist, wenn man ihr das ins Ohr geflüstert hat. Und das hat man ja nicht nur leise geflüstert, sondern das stand in allen Zeitungen plötzlich. War wieder so ein Gleichschaltungsprozess. Und in den Fernsehern liefen Talkshows und Sendungen, wo plötzlich Frauen wie Alice Schwarzer oder mehr und mehr Politikerinnen zu Wort kamen oder auch Medienfrauen und gesagt haben, jawohl, die Frau ist unterdrückt. Übrigens, die Frau ist immer noch unterdrückt. Die war immer unterdrückt. Aus meiner Sicht ist sie immer noch unterdrückt, weil jetzt ist sie in ein solches Hamsterrad gezwängt worden, weil man ihr auch noch eingeflüstert hat, dass sie alles schafft, und zwar spielend, Kind, Karriere, Haushalt, eine tolle Gefährtin für ihren Mann, sexy, schlank, was weiß ich alles, was dazu gehört. Was die Frau jetzt heute alles können soll und können muss. Das hat es einfach früher nicht gegeben. Und ich möchte jetzt gar nicht damit sagen, wir müssen zurück, sondern nein, wir müssen nach vorne natürlich, Richtung Naturgesetze. Und von den Naturgesetzen her ist es ganz klar, dass es natürlich die Frau ist, die sich vor allem in den ersten Jahren naturgemäß um die kleinen Kinder kümmern kann, kümmern sollte. Und viele möchten es auch. Viele wollen gar nicht aus dem Haus, wenn sie ein Kind bekommen haben. Sie wollen Mama sein. Sie wollen bei ihrem Kind sein, das sich mit allen Kräften an die Mama klammert. Und glückselig ist, wenn die Mama da ist. Gut, aber ich will da nicht zu sehr in dieses Thema hineingehen. Also, es ist oft die Eitelkeit. Natürlich hat man währenddessen auch die Gesetze so geändert, dass der Mann am Monatsende eben leider nicht mehr genügend Geld übrig hatte, um die ganze Familie zu versorgen. Und dann gab es also damit schon wirtschaftliche Zwänge. Gleichzeitig fing die Wirtschaft an zu boomen in Deutschland. Es war ein blühendes und explodierendes Nachkriegsdeutschland und man hat dann Autos sich gekauft und ist in den Urlaub geflogen und so wurden die Ansprüche natürlich auch immer größer. Und da sind wir beim nächsten Punkt, den Luzifer eingesetzt hat, um die Menschen unter die Knute zu bekommen, in den Materialismus rein. Immer mehr, immer teurer, immer größer, immer besser. Es hat eine Zeit stattgefunden in den letzten Jahrzehnten. Das wird ja jetzt gerade alles wieder zurückgefahren von der grünen und der roten Regierung in Berlin. Relativ brachial, wie ich finde, aber ist auch ein spannender Prozess. Aber es war eben auch da die Verführung, die Versuchung nach dem Motto, die anderen haben auch, also steht mir das auch zu. Ich will auch, ich will haben, ich will mehr haben, ich will mehr sein und nicht nur scheinen. Und ja, so hat die Entwicklung ihren Lauf genommen. Und wir Menschen haben uns wirklich in den letzten Jahrzehnten extremst verändert. Wenn jetzt gesellschaftliche Probleme entstanden sind durch die politischen Maßnahmen, dann sind es immer weniger die Medien gewesen, die uns Bürger, den Zuschauenden oder Lesenden oder Hörenden Bürger darauf aufmerksam machen, hey Leute, hier läuft was falsch. Es war eher das Gegenteil der Fall. Und mehr musste man auch erkennen, dass all das, was von Berlin aus, damals auch noch Bonn, aber dann Berlin aus verkündet wurde, dass das einen gleichförmigen Niederschlag in den Medien gefunden hatte. Und wenn wir heute so einen Skandal haben, wo aufgeflogen ist, dass also viele Journalisten, deren Namen nicht einmal veröffentlicht werden sollen, von der Bundesregierung aus, wenn die Namen also geheim gehalten werden, dann spürt man ja wirklich, es ist jetzt die Zeit der Verwirrung, der Vertuschung, der Verheimlichung angebrochen, obwohl ja die Bürger auf jeden Fall ein Anrecht darauf haben, zu erfahren, was da wirklich gespielt wurde. Und mir ist heute so klar geworden, wie gefährlich unsere Zeit jetzt geworden ist. Gefährlich dahingehend, was können wir überhaupt noch für bare Münze nehmen, was uns von da draußen suggeriert wird. Ob das von einer Bundespressekonferenz ausgeht, wo sich manche Politiker selber äußern, oder eben von den dienenden, eilfertigen Journalisten, die mehr oder weniger pro domo berichten und kaum noch Kritik üben. Und natürlich, ich habe es vorhin eingestellt, musste ich an meinen eigenen Fall denken. Also ich hatte ja damals, 2006, mit meinem Buch Das Eva-Prinzip, hatte ich die Bundesfamilienpolitik kritisiert. Also da wäre keiner auf die Idee gekommen, zum Beispiel mich dort einzuladen, ins Bundesfamilienministerium als Moderatorin oder Gesprächsleiterin, denn ich war erklärtermaßen Feind. Ich hatte Kritik geäußert. Und damit jemand wie ich mit, ja, ich hatte damals einen Bekanntheitsgrad von 97%, das hatten Institute ausgerechnet. Und na klar musste man mich, die Kritikerin, wegbekommen. Und das hat man auch nach allen Kräften und ehrlich gesagt ohne Rücksicht auf Verluste gemacht. Und umso schwerer wiegt das, was heute offenbar wurde, aus meiner Sicht. Denn solange man liebedienerisch dient der Regierung und das auch veröffentlicht, und natürlich prägt das die Journalisten und Moderatoren, und die werden nie in irgendwelchen Talkshows, in eigenmoderierten Sendungen oder wenn sie zu Gast sind, eine Kritik üben gegen die Ministerien, gegen die Regierung, das geht ja gar nicht. Dann ist aus meiner Sicht die große Gefahr, dass jeder, der vor dem Fernseher sitzt, der solche Begegnungen oder Sendungen mitbekommt, wo derartige Personen auftreten, sich selber fragt, warum kritisieren die nicht mal, wo doch hier auch der Hase im Pfeffer liegt. Und man selber hat vielleicht manche Themen, die einen brennend machen. Und man fragt sich, warum schlägt sich das in der Öffentlichkeit nicht nieder? Und die allermeisten, die ihre eigene Meinung nicht wiederfinden in den Medien, die zucken irgendwann mit den Schultern und sagen, ja, Mai, so ist das dann halt eben, dann liege ich wohl falsch. Und hier ist jetzt der gefährlichste Punkt. Das dürfen wir nicht. Wir müssen bei unserer eigenen Empfindung, bei unserer inneren Stimme bleiben, da müssen wir tiefer gehen, müssen uns fragen, okay, was ist es? Warum haben wir hier ein komisches Gefühl? Was stimmt hier nicht? Das müssen wir uns genauer anschauen, um einen Standpunkt zu erarbeiten in dieser Welt hier. Und nicht, indem wir die Schultern zucken und sagen, ach, das ist alles eh egal. Natürlich ist das unbequemer und natürlich ist es anstrengender. Aber wenn wir selber uns im Inneren aufgeben, weil wir draußen uns nicht gehört fühlen, dann sterben wir innerlich ab. Je öfter wir das tun, desto seltener meldet sich die innere Stimme. Wenn wir nur die Schultern zucken und sagen, es hat ja sowieso keinen Sinn, dann geben wir uns auf. Und genau das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen gerade in dieser Zeit, wo sich alles ändert, wo das, was oben war, nach unten gebracht wurde und das, was unten gewesen ist und da auch hingehörte, jetzt plötzlich da oben regiert. Das müssen wir genau im Blick behalten und vor allem unsere eigene innere Einstellung immer wieder abstimmen mit der inneren Stimme, mit der Empfindung. Manche Leute sagen, ach, ich weiß doch gar nicht, was meine innere Stimme und was meine äußere Stimme ist. Übrigens ein guter Versprecher, weil die innere Stimme viel mit der Stimmung und dementsprechend mit der Schwingung der Inneren auch zu tun hat. Es ist ja alles in Bewegung, auch unsere Seele, auch die Empfindungen. Es ist eine ständige Energiebewegung, die wir so günstig wie möglich prägen sollten. Licht angereichert und im Warmen und Wohltuenden schwingend. Aber wer das nicht tut und wer das nicht trainiert auch, der bleibt in dieser Zeit auf der Strecke. Es sind ja schon einige Entscheidungen getroffen worden von allen Menschen in den letzten 3 Jahren. Bin ich mit den Maßnahmen oder bin ich gegen die Maßnahmen? Gebe ich mir oder lasse ich mir die Spritze geben, weil die es da oben sagen und ihre Medienvertreter es überall schreiben? Oder mache ich das nicht, weil ich nämlich ein blödes Gefühl dabei habe, weil meine innere Stimme Nein sagt? Ja, und wir sind heute einen Schritt weiter in der Erkenntnis, was richtig und was falsch gewesen ist. Und so werden wir auf viele Prüfungen noch stoßen, gerade jetzt. Es ist die Zeit der Prüfungen. Es ist die Zeit, in der wir an jedem Tag neu getestet werden, in ganz vielen kleinen und großen Momenten. Und wir haben in diesen kleinen und großen Momenten die Chance und Gelegenheit, über uns selbst hinauszuwachsen, indem wir uns endlich und unserer inneren Stimme zu vertrauen beginnen. Und häufig hier im Abendgebet haben wir ja auch darüber gesprochen, was ist denn die innere Stimme? Wo kommt sie denn her? Sie kommt aus unserem innersten Kern, der, je besser wir es können, verbunden ist mit dem Licht, mit den Lichthelfern, mit unseren geistigen Helfern und den wesenhaften Helfern. Und dieses Kollegenpotenzial ist existent. Es ist keine Annahme, es ist keine Hoffnung und kein Wunschglaube. Es ist Realität. Und je besser wir uns da abstimmen lernen, desto klarer ertönt die innere Stimme in uns. Und desto klarer und schneller wissen wir, was wir zu tun haben. Ja, und das ist jetzt unsere größte Herausforderung, die innere Stimme wahrzunehmen. Und vielleicht, wenn man noch etwas ganz Praktisches anmerken möchte, wie weiß ich denn, ob es die innere Stimme ist oder nicht? Die innere Stimme heißt auch deswegen so, weil wir innen in uns etwas spüren. Und zwar durchaus auch körperlich. Und zwar es beginnt oft im unteren Bauchbereich. Und da kann sich entweder ein ganz ungutes, verknotetes Gefühl bemerkbar machen, wenn wir gerade dabei sind, etwas Falsches zu tun oder zu sagen oder zu denken. Oder es kann ein warmes Körpergefühl spürbar werden, auch real spürbar. Und da sind wir an der Quelle. Das ist eigentlich der beste Seismograf, um zu wissen und feststellen zu können, ich bin richtig oder ich bin falsch. Und je mehr wir das lernen, zu unterscheiden und dann demnach unsere Entscheidungen treffen, umso besser kommen wir jetzt durch die durchaus noch bevorstehenden, ja, einen oder anderen kleineren oder größeren Probleme, je nachdem. Wir sollten trainieren und vor allem sollten wir wachsam bleiben. Wachsam, was uns von da oben aufgetischt wird. Das kann zuweilen Leben retten. Danke.